Zusammen. Der nächste Vortrag ist Ein Ingenieur hat Schwör von Herbert Bräunung. Herbert ist langjähriger Teilnehmender und Vortragender auf dem Perl-Workshop und hat auch diesen Perl-Workshop mitorganisiert. Dafür vielen Dank. Ihr kennt Herbert möglicherweise von seinen Projekten Kefra, einem Editor für Perl oder seinen Artikeln und Vorträgen zu Racudo bzw. Perl 6. Dieses Jahr nimmt uns Herbert mit auf einen Ritt durch die Geschichte der Bereiche Softwarearchitektur, Planung und Entwurf. Angefangen bei den ersten Ansätzen Wasserfall und Spiral über die agilen Methoden, stellt er auch neuere Ansätze und eigene Vorstellungen zusammen.
Herzlich willkommen zu meinem Vortrag Ein Ingenieur hat Schwör. Ich heiße Herbert Bräunung und mein Thema ist heute, wie man am besten ein Softwareprojekt plant und durchführt, mit allem, was so dazu gehört. Im ersten Teil möchte ich einen kleinen historischen Abriss bieten, der die ganzen Probleme und die dazugehörigen Begriffe illustriert. Im zweiten Teil möchte ich ein paar Techniken vorstellen, die meiner Meinung nach erfolgversprechend sind. Und im dritten Teil habe ich noch ein paar eigene Gedanken. In Vorbereitung zu dem Vortrag habe ich das eine oder andere Buch gelesen, aber auch ein paar relevante Papiere. Das generelle Credo ist aber, vertretet eure eigene Meinung und sucht euch raus, was ihr für richtig haltet. Teil 1. Was bisher geschah? Als unser Professor mit dem Thema Softwaretechnik begann, tat er das unter der Überschrift Programmieren im Großen. Meiner Meinung nach ist es etwas präziser, von professionellem Anspruch zu sprechen. Der bezieht sich auf die Qualität des Codes, auf die Dokumentation, Tests, die ganzen Werkzeuge, die Art und Weise, wie man die Software plant und auch programmiert. Barry Böhm hat im namensgebenden Paper die Softwaretechnik als die praktische Anwendung von wissenschaftlichem Wissen auf den Entwurf und Konstruktion von Software beschrieben. Das ist zwar ein wünschenswerter Anspruch, aber trotzdem ist die Softwaretechnik keine Wissenschaft im engeren Sinne. Denn sie beinhaltet immer noch viel Erfahrung, Augenmaß und eine umgebende Kultur, ist also ein Handwerk. Und sie ist eine sehr junge akademische Disziplin. Trotzdem gibt es die Prozessmodelle eigentlich, solange es tatsächlich Programmieren im Großen gibt. Es sind im Wesentlichen Wasserfall, V, Spiral und der Rational Unified Process, die sich in den ersten 50 Jahren durchgesetzt haben. Am Anfang war Programmieren überschaubar. Ein Stapel Lochkarten bot wenig Platz und der Ablauf der Tätigkeit hatte nur die drei essentiellen Phasen: Vorüberlegung, Schreiben des Programms und Fehlerbehebung. Die erste Phase ist notwendig, um eine vage und abstrakte Idee so weit mit Details anzureichern, bis eine konkrete Form entsteht, die man aufschreiben kann. Die letzte Phase ist die Konsequenz der Tatsache, dass menschliches Denken nur mit sehr viel Disziplin so präzise wie ein Computer ist und in den seltensten Fällen man alle logischen Konsequenzen und Wechselwirkungen überblicken kann. Mit den ersten Festplatten wuchsen die Programme und mit ihnen das Interesse externer Auftraggeber. Deswegen formulierte Herbert Bennington das stufenweise Modell, manchmal auch missverständlich Wasserfallmodell genannt. Es stellt dem bereits beschriebenen zwei weitere Phasen voran, um die Anforderungen an das geplante Programm abzufragen. Dies ist eine große Fehlerquelle im Prozess, da Auftraggeber naturgemäß weder genau wissen, was sie wollen, was sie brauchen oder was möglich ist. Sie leben in einer anderen Vorstellungswelt und sprechen eine andere Sprache als Programmierer, was Softwareentwicklung im Kern zu einem Kommunikationsproblem macht. Das Problem lässt sich sogar noch beliebig vergrößern, wenn der Softwarearchitekt, der den groben Entwurf gestalten soll, weder den direkten Kontakt zum Auftraggeber hat, noch selber ein erfahrener Programmierer ist, der deren Alltagswelt kennt. Und wenn die Programmierer, die mit seinem Entwurf überfordert sind, zudem auch noch keine klare Vorstellung von dem haben, was auf Hardware-Ebene geschieht. Dieses stille Postspiel zu vermeiden, ist die zentrale Aufgabe der Softwaretechnik, auch wenn gerne davon abgelenkt wird. Da das Stufenmodell keine Mechanismen enthält, dieses Problem zu vermindern, gilt es heute als veraltet und weitestgehend unbrauchbar. Ein Grund, warum es unnötig lange in Verwendung war, war, weil das amerikanische Verteidigungsministerium es 1975 zum Standard erhob, um Regierungsaufträge zu erhalten. Das kritisierte noch im gleichen Jahr Frederick Brooks in seinem Buch Mythical Man Month, das meiner Meinung nach Pflichtlektüre sein sollte, weil es wesentliche Fehler, die man im Softwareprojekt machen kann, anschaulich illustriert und darüber kurzweilig schreibt. Und natürlich hatte Brooks recht. Das Stufenmodell war veraltet, denn bereits schon 5 Jahre zuvor hat Winston Royce ein Modell vorgeschlagen, das wesentlich fortschrittlicher war. Und wenn man heute vom Wasserfall spricht, dann bezieht sich das darauf. In diesem Paper hat er beschrieben, dass es oftmals notwendig ist, in den Stufen zurückzugehen, um unvorhersehbare Fehler zu korrigieren und dass dies sehr aufwendig ist. Um diesen Aufwand zu vermindern, erlaubte er es, immer höchstens nur eine Stufe zurückzugehen. Die einzige Ausnahme zu der Regel, wenn der Auftraggeber im ausgelieferten Code Fehler findet. Ansonsten finden sich hier noch einige sehr aufschlussreiche Ideen, wie zum Beispiel das frühzeitige Anlegen von Prototypen, an denen man immer wieder Ideen testen kann, sowie das Beteiligen des Kunden, sowie systematische Tests. Alles in allem klingt die ganze Methode schon sehr agil. Wesentlich vorsichtiger war Barry Böhm mit seinem Vorschlag des V-Modells. Das ist im Wesentlichen der Wasserfall. Nur dass hier in den einzelnen Phasen auch an Tests gedacht wird, mit denen man überprüfen kann, ob das Angestrebte überhaupt erreicht wird. Das kann den späteren Kontakt mit der harten Realität abfedern und auch eine große Testsuite hilft bei der Fehlersuche und auch bei der Evaluation des Projektzustandes. Aber es ändert nicht an dem Grundproblem. Anpassungen des Entwurfs oder der Anforderungen sind nicht vorhergesehen. Unglücklicherweise erwartet die Bundesregierung von ihren Auftragnehmern, dass sie sich an eine erweiterte Version des V-Modells halten. Das XT steht dabei für Extreme Tailoring und das steht wiederum dafür, dass sich die Vertragspartner sich ihre Rahmenbedingungen selber aushandeln können. Das bezieht sich aber nur an die verschiedenen Rollen, wie sich Auftragnehmer und Auftraggeber gegenseitig überwachen, dass keiner den anderen übervorteilen kann. Das mag von Managementseite notwendig sein, ist aber für den Softwareentstehungsprozess eher keine Erleichterung. Barry Böhms eigene Antwort auf das starre V-Modell ist das Spiralmodell. Das erlaubt einen etappenweisen Aufbau der Software und macht nicht nur große Projekte etwas handhabbarer, sondern fördert auch Realisierungsprobleme eher zutage und gibt den Leiter mehr Zeit, darauf zu reagieren. Jede Etappe besteht aus 4 Phasen, in denen die bisher bekannten Schritte als Unterpunkte enthalten sind. Eine Besonderheit ist die Planung, in der Risiken bewertet und abgewägt werden. Die erste Phase dient alleinig der Zielsetzung, wobei die Planer angehalten sind, Alternativen aufzustellen. Diese werden in Phase 2 evaluiert, wobei dazu schon Prototypen eingesetzt werden. Die dritte Phase ist die eigentliche Realisierung und deckt das ganze Spektrum von Feinentwurf bis zum Test ab. In der 4. Phase wird das Erreichte ausgewertet und am allerwichtigsten, die Ergebnisse fließen in die Planung von der nächsten Phase wieder ein. Zusammen bilden alle 4 Phasen eine Iteration und deren Wiederholung bildet die namensgebende Spirale. Ein Mittelweg zwischen V- und Spiralmodell bildet der Rational Unified Process, den sich die 3 Amigos, Butch, Jacobson und Rombo ausgedacht haben. Sie gründeten zusammen eine Firma namens Rational, die eine Software vertreibt, die diesen Prozess steuert. Von ihm gibt es natürlich auch eine Open-Source-Version. Dann ist es der sogenannte Open Unified Process. Der RUP teilt das Projekt in Phasen und Teilphasen ein, während den
von den einzelnen Rollen wie Manager, Architekt, Programmierer oder Tester bestimmte Tätigkeiten erwartet werden. Das Volumen dieser Tätigkeit stellt das vorliegende Diagramm in ungefähr dar. Die ROP-Software steuert auch die Interaktion zwischen den Rollen und erlaubt so im geregelten Maß Korrekturen von Anforderungen und Entwurf. Auch Teil des ROP ist das 4+1 Schichtenmodell, mit dem die Software bis ins kleinste Detail geplant werden kann. Es ist die logische Ansicht auf den Code, was in ungefähr einem Klassendiagramm entspricht. Die Entwicklungskomponenten, es ist eine etwas gröbere Ansicht, die Interaktion zwischen den Komponenten, die physikalische Verteilung auf Server und Prozesse etc. plus die sogenannten Szenarien, das ist die Darstellung der Software aus Sicht des Anwenders. Um die geplante Software auch grafisch aus diesen 4+1 Sichten darstellen zu können, erfanden unsere drei Amigos die Unified Modeling Language, die um diese Zeit auch standardisiert wurde. Das Gute an UML ist, es ist weit verbreitet und hat für eine Menge Anwendungsfälle das passende Diagramm. Weniger günstig ist es für die Kommunikation zwischen Architekt und Programmierer, da um eine Klasse zu programmieren, man mehrere verschiedene Arten von UML-Diagramm benötigt, was bei etwas größeren Projekten sehr schnell unübersichtlich wird. Denn immerhin ist nach wie vor die Welt der Programmierer immer noch Text, trotz aller Versuche, das zu ändern. Überhaupt zeichnet ROP ein Übermaß an Bürokratie und Planung aus, die nicht immer produktiv sind. Nicht ohne Grund versuchte Barry Böhm mit seinem konstruktiven Kostenmodell 2 das Optimum zu finden, wie viel Planung einem Softwareprojekt gut tut. Der Aufstieg von ROP und UML fällt auch in die Zeit, als Objektorientierung in Mode kam. Die berüchtigten Entwurfsmuster der Viererbande waren ein Versuch, den Entwurf von Software zu standardisieren und damit zu vereinfachen. Sie glaubten, dass sie sich das von dem Architekten Christopher Alexander abgeschaut haben. Ihm ging es um die Kommunikation mit den Kunden, wohingegen die Entwurfsmuster in der Informatik der Kommunikation zwischen Architekt und Programmierer dienen. Auch ging es Alexander darum, die Konflikte in der physischen Welt zwischen den verschiedenen Interessen der Entwurfsmuster aufzulösen, wohingegen in der Softwarewelt jedes Entwurfsmuster abgekapselt in seiner eigenen Klasse lebt und somit ungestört von allen anderen. Auch wenn sich heute die Erkenntnis durchsetzt, dass die meisten Entwurfsmuster ursprünglich Ersatzhandlungen für umständliche Abstraktionen oder unvollkommene Sprachen waren, so sind sie doch trotzdem in Verwendung und werden auch im akademischen Fach Softwaretechnik gelehrt. Denn es ist vom Nutzen, eine gemeinsame Sprache für immer wiederkehrende Muster in Entwürfen zu haben. Die Schattenseite der Entwurfsmusterbewegung äußerte sich in den Antimustern. Diesen Begriff prägte Michael Aykroyd und bezog sich damit auf immer wiederkehrende Muster im Quellcode, aber auch im Umgang der Beteiligten, die Schwierigkeiten nach sich ziehen. Es sind die Auswirkungen der schlechten Kommunikation, die ich eingangs beschrieb. Muster wie Spaghetti-Code oder Design by Committee sind längst in die Alltagssprache eingezogen, weil sie den täglichen Wahnsinn vieler Programmierer gut beschreibt. Zu dem Thema gibt es auch gute Bücher, zu denen man unbedingt auch The Mythical Man-Months zählen sollte. Für Menschen, die aus den Fehlern anderer lernen können, ist das die ideale Literatur. Der große Widerstand gegen die ausufernde Bürokratie bündelte sich im Jahr 2001. Wichtige Entwickler wie Andy Hunt und Kent Beck formulierten einen Gegenentwurf, in dem es heißt, Individuen und Interaktion sind wichtiger als Prozesse und Werkzeuge. Funktionierende Software ist wichtiger als umfassende Dokumentation. Und Zusammenarbeit mit dem Kunden ist wichtiger als Vertragsverhandlung. Reagieren auf Veränderungen ist wichtiger als das Befolgen eines Planes. Auch wenn man es hier und da mit der Gegenreaktion etwas übertrieben hat, so war es insgesamt ein gesunder Entschluss, den Blick wieder zurück aufs Wesentliche zu setzen und sich von vornherein kalkuliert in die Lage versetzen, auf Änderungen reagieren zu können. Denn genau das bedeutet in einem Wort agil. Und das heißt nichts anderes,
als Vorkehrung zu treffen, um die unvermeidlichen Kommunikationsfehler und Planungsfehler korrigieren zu können. Die wesentlichen agilen Methoden sind XP, Scrum, Kanban und Lean, wobei die extreme Programmierung nach ein paar Jahren aus der Mode gekommen ist. Auf planenden Entwurf wird bei den agilen Methoden kein übergeordneter Wert gelegt. Stattdessen setzt man darauf, dass die passende Architektur sich automatisch beim Programmieren ergibt, was natürlich etwas Erfahrung und Intelligenz voraussetzt. Um das zu erreichen, lässt man sich die Anforderungen in Form von User Stories erklären. Das bereinigt den Auftrag von Vorstellungen, die Außenseiter von Software haben. Außerdem erlaubt es dem Programmierer, die Vorstellungen und Ansprüche des Kunden besser kennenzulernen, um diese dann in Funktionalitäten übersetzen zu können. Die Gesamtheit der so gesammelten Funktionalitäten bildet den sogenannten Backlog, von dem in kürzeren Abschnitten jeweils nur ein Teil abgearbeitet wird. Der sogenannte Sprint-Backlog. In dieser reduzierten Form heißt die Methode Feature-Driven Development und wurde bereits vor dem Agilen Manifesto von Jeff DeLuca propagiert. Es bildet aber gleichzeitig auch den Rahmen für XP und Scrum. Bei XP kommt noch die Quartalsplanung dazu, sowie die folgenden Techniken. In den wöchentlichen Sprintlog können zum Beispiel Slack-Features eingefügt werden, die weniger wichtig sind. Das soll bewirken, dass die abgearbeiteten und wesentlichen Funktionen vollständig ausprogrammiert und getestet sind und nicht wieder zurück ins Backlog wandern müssen. Dahinter steht der Anspruch, lieber weniger Code, aber dafür hochqualitativen zu erzeugen. Von dem damals stark beworbenen TDD halte ich weniger, da eine Funktion sich beim Programmieren noch mehrmals ändern kann. Nach dem Programmieren eines Moduls finde ich Tests aber sehr sinnvoll, da sie nicht nur etwaige Fehler aufspüren können, sondern weil das Testschreiben den Programmierer zwingt, die Nutzerperspektive einzunehmen und das hilft, dem Modul noch den letzten Feinschliff zu geben. Weitere XP-Forderungen wie das ständige Einchecken von programmierten Zeilen und das tägliche Kompilieren des kompletten Projektes sind mittlerweile guter Ton geworden. Ansonsten hat man bei XP auch Wert auf kurze, klärende Bürobesuche gelegt und große, für alle einsehbare Zustandstafeln installiert. Das lässt sich auch elektronisch lösen. Wobei das durch echte Begegnungen gebildete Vertrauen sich durch nichts ersetzen lässt. Vielleicht das zentralste Anliegen der XP-Kultur, das bis heute überdauert hat, ist die Forderung nach hochqualitativen, leicht änderbaren Code. Was genau man mit Qualität gemeint hat, steht in Büchern wie Refactoring von Martin Fowler, auch ein Unterzeichner des Agilen Manifests. Er fordert, bei jeder Änderung sorge erst dafür, dass sie einfach machbar ist, egal wie schwer das durchführbar ist, und erst dann mache die Änderung selber. Auch hier scheint wieder der Ethos des sorgfältigen Handwerkers durch. Kommen wir nun zum Scrum, das seinen Namen von den täglichen Treffen ableitet. Eine Besonderheit von Scrum ist der Scrum Master, eine Art Schiedsrichter zwischen Auftraggeber und Programmierer. Ansonsten ist bezeichnend für Scrum viele Treffen und Berichte, weswegen ein Sprint unter 2 Wochen kaum machbar ist. Dann haben wir noch den Product Owner, der den Auftraggeber vertritt und bestimmen darf, welche Feature ins nächste Sprintlog kommen, wohingegen das Team entscheidet, wer genau sie bearbeitet und wie er das macht. Das ist im Wesentlichen der Scrum-Prozess. Mit ihm lässt sich auch problemlos Kanban kombinieren, das lediglich eine Methode zur Prozessoptimierung ist, um die Komplexität von Kommunikation und Planung zu reduzieren. Erfunden hat sie 2007 David Anderson, aber die Anstöße dazu hat er von Toyota bekommen. Wenn ich am Fließband stehe und nur noch 5 Autotüren zum Einbauen habe, kommt eine Kanban-Karte zum Vorschein. Wenn ich sie mit der Rohrpost abschicke, löse ich damit einen Befehl aus, der mir die nächsten 25 Autotüren herstellen lässt. Kanban-Prozesse sind also etwas aufwendiger im Einrichten. Aber wenn sie einmal laufen, regulieren sie sich quasi selber und benötigen keinen weiteren administrativen Aufwand. Und können dann nur noch überwacht und nachreguliert werden. Im Softwarebereich haben wir nach dem gleichen Prinzip aufgebaute Kanban-Boards, die von der Struktur ungefähr so aussehen. Die einzelnen Teilaufgaben, symbolisiert durch gelbe Quadrate, wandern von links nach rechts über das Kanban-Board. Die einzelnen Spalten haben nur eine maximale Kapazität und auch einen Besitzer, der das alleinige Recht hat, die Teilaufgaben von einer Spalte weiter links in seine eigene zu bewegen. Mit Hilfe eines solchen Kanban-Boards kann man schnell überblicken, wer gerade welche Aufgabe abarbeitet, wo es klemmt und wer nichts zu tun hat. Mit dem Nachregulieren ist es aber nicht so einfach. Wenn ein Programmierer an einer Aufgabe sitzt, die andere Aufgaben blockiert, dann bringt es wenig, wie wir von Frederick Brooks wissen, wenn dann noch weitere Programmierer zu der gleichen Aufgabe kommandiert werden. Das beschleunigt es nicht notwendigerweise. Die Kanban-Philosophie bei Toyota ging mehr in die Richtung, den einzelnen Arbeiter mehr Verantwortung zu geben und auch Impulse von ihm aufzunehmen, wie man die Prozesse um ihn verbessern kann, so dass er sich auch weniger wie ein Rad in der Maschine fühlt. Das Schöne an dem Ansatz ist, dass dies dem Gewinnstreben des Unternehmens auf keinen Fall im Wege stehen muss. Lean, die schlanke Methode, ist schnell erklärt, denn ohne Beiwerk stütze sich lediglich auf zwei Prinzipien. Erstens, lass alles weg, was kurzfristig keinen Nutzen bringt. Und zweitens, schieb jede Tätigkeit zum letztmöglichen Moment auf. Wie Ovid so schön in seinem Vortrag POP sagte, Lean macht vor allem dann Sinn, wenn es wenige Unwägbarkeiten gibt. Wenn es viele Unwägbarkeiten gibt, sind agile Methoden vorzuziehen. Und wenn es lediglich darum geht, einen Plan durchzuziehen, egal was es kostet, dann verwendet man strukturierte Methoden wie VXT, Prince 2 oder das schweizerische Hermes. Teil 2. Beachtenswertes. Die Growth-Methode ist so ein bisschen das agile Klassentreffen, 15 Jahre danach. Es ist der Versuch von Annie Hunt und vier Mitstreitern, die Fehlentwicklung innerhalb der agilen Bewegung zu korrigieren. Andy Hunt schrieb einmal einen Artikel, in dem er sich mit Brian verglich, der vor einer Menge stand und sagte, ihr müsst selbstständige und agile Individuen sein. Und sie im Chor antworteten, wir müssen selbstständige und agile Individuen sein. Ohne Worte. Einen Ausweg aus dieser Situation sieht Andy im Dreifußmodell. Das Dreifußmodell aus der Wahrnehmungsforschung beschreibt vier Ebenen der Kompetenz, von Anfänger bis Experte. Sie unterscheiden sich daran, für welche Wahrnehmungsebene ein Mensch die meiste Aufmerksamkeit aufbietet. Wenn ein Programmieranfänger noch prüft, ob er die Befehle richtig geschrieben hat, denkt ein Fortgeschrittener schon beim Tippen darüber nach, wie das Programm ausgeführt wird, und ein Profi eher darüber, ob er die richtige Alternative gewählt hat. Um wirklich agil zu sein, bedarf es Programmierer, die sich selbst reflektieren und korrigieren können, also im Dreifußmodell weiter oben stehen. Solche Programmierer zu erhalten ist nicht einfach, aber strukturierte Interviews können helfen. Die Growth-Methode beinhaltet eigentlich viele Aspekte, die eigentlich der gesunde Menschenverstand gebieten würde, aber leider oft genug nicht beachtet werden. Ein Programmierer löst nur eine Aufgabe auf einmal. Es gibt eine klare Führung, also kein Scrum. Es gibt kleine, stabile Teams. Unterbrechungsprotokolle. Das bedeutet, zu festgesetzten Stunden werde ich in meinem Büro nicht unterbrochen. Es gibt das Vier-Augen-Prinzip. Das heißt, jeder Code muss mindestens von einem anderen Programmierer korrigiert werden. Und es gibt regelmäßige Teamtreffen für den Zusammenhalt und um außerordentliche Aufgaben zu besprechen.
Weitere Forderungen, die so locker, leicht und selbstverständlich klingen. Speichere auch alle Hilfsdateien, die zum Betrieb oder Verständnis notwendig sind, im Repository. Hab fest eingeplante Bedenkzeiten. Führe ein Logbuch mit allen Gründen, warum technische Entscheidungen getroffen wurden. Und protokolliere auch deine Lernfortschritte. Teste neue Bibliotheken oder Techniken durch eigene Experimente. Und stütze dich bei Entscheidungen auf wissenschaftliche Erkenntnisse. Ich glaube, das habe ich schon irgendwo mal gehört. Eine besondere Technik, die mir noch auffiel, war das TBD. Man schreibt dabei eine vollständige Funktion auf einmal, um das Zusammenspiel aller mitwirkenden und abhängigen Teile besser zu verstehen. Das klingt eigentlich in der Theorie nett, beißt sich aber mit einer anderen agilen Methode, von der ich viel halte. Beim Contract First Design hat jedes Modul oder Paket einen eindeutigen Eigner. Er hat die absolute Oberhoheit, wie Tests, Module und ähnliches in diesem Bereich aussehen. Er ist auch alleinig dafür verantwortlich, notwendige Veränderungen in diesem Bereich vorzunehmen. Dabei muss er immer wieder die Schnittstellen mit benachbarten Modulen aushandeln, sprich mit deren Eignern. Es ist auch nicht wichtig, wie diese Interfaces definiert sind, ob sie in der Interface Definition Language, mithilfe von Roles oder Text. Hauptsache, sie sind eindeutig definiert.
Diese Methode kann aber nur funktionieren, wenn der Abteilungsleiter selber ein fähiger Programmierer ist, der die Verträge prüfen kann und auch weiß, wer für was zuständig ist. Noch so eine Methode, von der ich viel halte und die mit fast allen kombinierbar ist, heißt Domain-Driven Design. Mit ihr tragen alle sprechenden Namen, egal ob Variable, Funktion, Dokumentation oder Test, die Bezeichnung, die sie auch im originalen Fachbereich besitzen. Zum Beispiel in einer mathematischen Anwendung verwenden wir die Fachtermini wie Adjunkte oder Inverse. Dies macht den Code aussagekräftig und vereinfacht die Kommunikation mit dem Auftraggeber. Einen anderen Aspekt deckt das Document-Driven Development ab. Wenn man sich einmal daran gewöhnt hat, Dokumentation so ernsthaft wie Code zu behandeln, dann ist die Arbeit auf lange Sicht deutlich angenehmer. Doch noch einmal zurück zu Growth und dem Engineering Log. Das entspricht fast dem Attribute-Driven Development, einer iterativen Entwurfsmethode, die zurzeit in Software-Architektenkreisen sehr populär ist. Sie ist vollständig beschrieben in dem Buch auf der linken Seite. Ich empfehle aber auch in dem Kontext das Buch auf der rechten Seite. Kurz zusammengefasst wählt man in jeder Iteration einen Programmteil und einen Treiber aus. Ein Treiber kann eine Vorgabe sein, wie muss auf einem Rechner laufen oder ein qualitatives Attribut wie muss mindestens in 2 Sekunden starten. Mit einem solchen Attribut im Fokus durchsucht man den Entwurf des ausgewählten Programmteils vom Abstrakten bis in die Feinheiten und zurück, um Stellen ausfindig zu machen und zu korrigieren, die dem Entwurfsziel nicht genügen. Die Methode ist detailliert ausgearbeitet und bietet reichlich Denkanstöße. Die Kernidee ist auch hier nur die schon bei Growth genannte war. Man kann nur ein Teilproblem auf einmal tiefgründig bedenken. Zuletzt möchte ich noch eine leichtgewichtige UML-Alternative vorstellen, das von Simon Brown erfundene 4C-Modell. Es beinhaltet Diagramme mit mehr Text, weniger Regeln, Farben, Umrissen und einer Legende. Im Gegensatz zu UML ist das 4C-Modell nicht dazu gedacht, eine Software vollständig zu beschreiben, sondern eher dazu, einen Überblick zu gewähren. Das macht es jedoch wesentlich besser als UML. Auf der obersten Ebene, der Kontextebene, zeigt das Diagramm das Umfeld unseres Software-Systems. Es ist das Rechteck in Mittelblau. Um es herum erkennt man sofort die Schultern und Kopf des Benutzers und in Grau die beiden Computersysteme, mit denen interagiert werden muss. Die Art der Interaktion steht daneben als Text, sodass man für diese Information auch nicht weiter suchen muss. Die nächste Ebene zeigt den Inhalt des mittelblauen Rechtecks. Die groben Bestandteile des zu entwerfenden Systems wie Datenbank, mobile App und die zwei Netzapplikationen. Da das Format älter als Docker ist, heißen diese Container. Dem gleichen Schema folgend zeigt das nächste Diagramm auf Ebene 3 den Inhalt eines Containers. Die Komponenten. Sie sind grob mit einem CPAN-Modul vergleichbar. Anhand der Umrisse erkennt man hier auch die anderen Container, wie das Fenster des Browserprogramms oder die Handy-App. Die vierte Ebene heißt Code und beinhaltet Klassendiagramme. Simon Brown meint aber, sie sind meist unnötig. Zusammengefasst sieht das Modell derart aus und erlaubt auch interaktive Darstellungen, in die man rein- und rauszoomen kann. So eine Navigation wie in einer elektronischen Landkarte ist wesentlich intuitiver als ein Ordner voller Detaildiagramme und enthält trotzdem wesentliche Informationen aus den 4+1 Schichten des UML. Ein anderer Vorteil des 4C-Modells ist es, dass es auf das 3-Schicht-Modell von vielen kleinen bis mittelgroßen Programmen passt. Und wegen seiner Übersichtlichkeit und Navigierbarkeit kann man ein 4C-Modell auch für andere Zwecke erweitern. Zum Beispiel beim Risk-Storming bekleben Entwickler eine ausgedruckte 4C-Karte mit Notizzetteln, um die Programmierstellen zu markieren, an denen sie Risiken erkennen. Ein weiterer, nicht zu unterschätzender Vorteil: ein gesamtes 4C-Modell kann in einem Kleintexteditor im Structurizer-Format aufgeschrieben werden und zu einer Grafik gerendert werden. Leider ist der Structurizer ein Cloud-Service, mit dem Simon Brown sein Geld verdient. Aber es gibt noch andere, freie Diagramm-Compiler, wie die hier auf der Folie aufgezählten. Ich denke, für Programmierer sind Formate wesentlich attraktiver, die sich auch in ASCII lesen lassen. Ich denke auch, das wird einer der nächsten Schritte für Programmiersprachen, Vokabeln für Entwurfselemente aufzunehmen. Das lässt die Welten dann noch weiter zusammenwachsen und es würde möglich, aus Diagrammen grobe Programme zu kompilieren und aus dem Quellcode Entwurfsdiagramme. In der Julia-Welt habe ich bereits Ansätze solcher Überlegungen gehört und in Raku ließe sich sowas schon heute realisieren. Aber es werden sich natürlich immer nur Teilarbeiten automatisieren lassen, egal wie viele KI-Wellen noch durchs Land rollen. Deswegen sehe ich mehr Potenzial in intelligenten Editoren, die so gut es geht das Verhalten des Benutzers aufzeichnen und unterstützen suchen. Bisher ist aber Git eindeutig der Goldstandard für Programmiererwerkzeuge. Git ist frei, schnell, sparsam, konfigurierbar, überall integrierbar und es hat das Refactoring, so wie sich die agilen Köpfe damals vorstellen, ein deutliches Stück einfacher gemacht. Werkzeuge wie LinearB, die automatisch Commit-Nachrichten auswerten, sparen den Entwicklern natürlich ein paar Handgriffe. Aber die Daten sind wieder wie bei Google das eigentliche Produkt und der Nutzen daher ist beschränkt. Dritter Teil: eigene Kommentare und Anmerkungen. Wie am Anfang illustriert, beschäftigt sich die Softwaretechnik mit einer Kaskade von Kommunikationsproblemen, die vom Auftraggeber bis zur ausführenden Maschine reicht. Ein guter Ansatz dafür wäre meiner Meinung nach eine informationsbasierende Systemtheorie. So in etwa das, was Luhmann macht, nur angereichert mit dem Wissen aus anderen Fachgebieten. Dafür würde es aber schon reichen, die in England entwickelte PRINCE2-Methode nur etwas zu verfeinern. Deswegen würde es sich mehr lohnen, ein Augenmerk auf das System Mensch zu werfen. Unser Bewusstsein ist auch letztendlich wieder die Interaktion von mehreren Systemen, mit denen sich die Neurologie beschäftigt. Sie sind das eigentliche Werkzeug der Softwareerzeugung. Und ein guter Softwaretechnikprozess sollte auf sie optimiert sein. Der naheliegende Schaltkreis ist der Verstand, da nur hier rein logische Entscheidungen getroffen werden können. Solange man mit nicht zu viel Informationen überladen ist, einem verständlichen Ziel folgt, das zu erreichen man auch emotional motiviert ist, ohne dass das limbische System auch eine bevorzugte Lösung vorgibt. Generell kann der Verstand nur mit Disziplin dazu gebracht werden, sich selbst zu hinterfragen und nicht nur einmal liebgewonnene Schlüsse zu überdenken, sondern auch die Informationen, auf denen der Schluss beruht, zu hinterfragen. Denn auch rein logische Folgerungen sind nur so gut wie die Informationen, auf denen sie beruhen. Intuition wird oft unterbewertet, ist aber essentiell, da Navigation in großen Datenmengen oder komplexen Zusammenhängen nur durch Intuition geschieht, was auch erstaunlich gut funktioniert, solange man sich auf Erkenntnisse stützt, die man mindestens einmal selbst gründlich rational durchdacht hat. Das ist wesentlich wichtiger, als sich zu einer künstlichen Emotionslosigkeit zu zwingen. Denn es ist nachgewiesen, dass Emotionen wichtig sind, um sich überhaupt an etwas erinnern zu können. Mit Vorstellung meine ich hier nicht Fantasie, sondern die oft unbewusst abgespeicherten motorsensorischen Karten, die wir uns antrainieren, wenn wir etwas lernen, wie zum Beispiel Laufen. Für die Verständlichkeit und Merkfähigkeit von Programmcode und Konzepten ist es wichtig, dass wir sie auf bekannte Muster abbilden können. Zum Beispiel räumliche Metaphern sind sehr gut nachvollziehbar, weil wir uns täglich in 2D oder 3D bewegen, weswegen Verzeichnisbäume oder Namensräume Sinn ergeben. Und auch Mathematiker gerne von Räumen reden, selbst wenn ihre Gebilde mit 3D überhaupt nichts mehr zu tun haben. Was ich eben über neurologische Verknüpfungen sagte, gehört neben dem Dreifußmodell und den großen fünf zu den gesichertesten Erkenntnissen. Und wenn wir Softwaretechnik als die Umsetzung wissenschaftlicher Erkenntnisse verstehen wollen, so finde ich, sollte auch dies dazugehören. Zu den großen fünf Eigenschaften gehören Gewissenhaftigkeit und auch eine neurotische Ader. Beides beste Voraussetzungen, um ein guter Tester zu sein. Fast alle Bücher zur Softwarearchitektur enthalten ein Kapitel, das daran erinnert, wie wichtig es ist, Gedanken zu notieren. Es ist eine Technik, die wie jeder andere trainiert werden will, da sie hilft, die angedeuteten Beschränkungen eines unsteten Geistes wenigstens zum Teil zu überwinden. Zusammengefasst muss man lernen, erst einmal alles aufzuschreiben, zu sortieren, auszusieben und dann in gezielte Richtungen das Aufgeschriebene zu erweitern und auszuweiten, um dann nach gelösten Teilproblemen wieder den Blick für das große Ganze zu gewinnen und damit fortzufahren, andere Teilprobleme zu lösen. Die zweite wesentliche Grundtechnik ist das gezielte Experimentieren. Es besteht aus den Phasen Problem identifizieren, Hypothesen aufstellen, sie durch Experimente überprüfen und diese auswerten. Das Ganze klingt selbstverständlich und entspricht in ungefähr der wissenschaftlichen Methode. Aber ein bewusstes und gezieltes Anwenden macht den großen Unterschied. Und deswegen wird es auch in den meisten Büchern über Softwaretechnik oder Softwarearchitektur auch erwähnt. Nur noch ein paar Auszüge aus einer Methode, die ich zelluläre Programmierung nenne, Und eine Ansammlung von Verhalten ist, das ich sehr nützlich und praktisch finde. Dabei beginne ich, indem ich Dokumentationen schreibe. Das hielt bereits Royce, der Erfinder des Wasserfallmodells, eine gute Idee. Und auch in einem Papier von Parnas und Clemens findet man eine gute Begründung, warum das vernünftig ist. Am Spiralmodell mag ich die stufenweise Entwicklung, die erlaubt, schon fertige Versionen mit nur einem Teil der Funktionalität zu veröffentlichen, aber mit der leichten Änderung, dass man die ganze Zeit schon das Endziel im Auge behält, um Änderungen auf ein Minimum reduzieren zu können. Wie im Originalwasserfallmodell empfohlen, baue ich frühzeitig Prototypen, um Risiken zu minimieren. Meine Methode kultiviert auch die Unabdingbarkeit, Quellcode mehrfach zu schreiben, bevor er wirklich gut ist. Auch die durch das V-Modell eingeführten und heute üblichen mehrstufigen Tests unterstütze ich voll. Nun, wie bei der Growth-Methode lege ich großen Wert darauf, dass der Prozess mit all seinen Regeln voll dokumentiert ist und dass sobald sich eine Regel ändert, dies sich auch sofort im Repository wiederfindet. Danach beginne ich, High-Level-Dokumentation für das Projekt selber zu schreiben. Dies hilft schön, von einer abstrakten Idee allmählich ins Konkrete zu kommen. Wenn man Dokumentation schreibt, die nachher jeder lesen kann, gibt das noch einmal zusätzliche Motivation, es wirklich sauber und korrekt aufzuschreiben. Dies hat nicht nur den gewaltigen Vorteil, tatsächlich gute Dokumentation zu haben, sondern man spart sich damit auch tatsächlich Arbeit, weil es wesentlich einfacher ist, die Dokumentation zu schreiben, wenn man am intensivsten über das Thema nachdenkt, als später hinterher, wenn das schon lang vergangen ist, die Informationen wieder mühsam zusammenzusammeln. Nachdem das Ziel dokumentiert ist, beginne ich den Entwurf. Dies tue ich, indem ich leere Klassen und darin manchmal auch leere Methoden schreibe. Das hilft mir wesentlich besser, ein Gefühl dafür zu bekommen, was wohin gehört, als wenn ich UML-Diagramme zeichnen würde. Deshalb unterstützt mich dieser Prozess am besten, die richtigen Abstraktionen zu finden und auch die richtigen Namen dafür. Später wird dieser Entwurf auch immer wieder aktualisiert, was sich auch mit einem automatischen Test leicht prüfen lässt. Dies ist auch wichtig, weil der Rest der Entwicklung in einzeln voneinander getrennten Zellen geschieht und man nur in diesem Entwurf das große Ganze überblicken kann. Die konkrete Entwicklung geschieht in 4 Phasen. Diese müssen nicht strikt getrennt ausgeführt werden, aber die nächste Hauptversion hängt nun einmal von einer Anzahl von Feature-Prototypen ab und jedes dieser Prototypen von mehreren Modulpaketen und diese wiederum von mehreren funktionalen Prototypen. Während jeden dieser Phasen beschäftigt man sich nur mit einem Teilproblem, wodurch man niemals überladen ist. Und ich mag es auch, wenn man schöne, kleinere Teilaufgaben hat und man so öfter mal Erfolgserlebnisse hat und eine Teilaufgabe dann abheften und vergessen kann. Es hilft aber auch bei der Planung und Dokumentation des Projektstandes. Funktionale Prototypen sind kleine Projekte mit eigenen Tests und eigener Dokumentation und einem kleinen Programm, das lediglich dazu dient, eine einzige Frage zu klären. So eine Frage könnte sein: Kann diese Bibliothek dieses eine wichtige Feature leisten? Oder kann es das schnell genug leisten? Oder was ist der beste Syntax, um dieses Feature zu benutzen? Funktionale Prototypen sind die beste Umgebung, um mit minimalen Abhängigkeiten mehrere Alternativen auszuprobieren, Benchmarks zu machen und das gewonnene Wissen zu dokumentieren. Denn funktionale Prototypen werden inhaltlich geordnet und dienen auch später noch als Wissensdatenbank. Und man kann auch später so einen Prototypen klonen für ähnliche Experimente. Sie erlauben es, technische Fragen frühzeitig zu klären, sodass, wenn ich dann später eigene Module schreibe, mich nicht mehr um technische Probleme kümmern muss, sondern nur noch um die API, die ich entwickeln will. Über die Modulpakete muss ich eigentlich nicht viel sagen, nur dass ich sie halt getrennt entwickle, so wie getrennte CPAN-Module. Das erleichtert ihre Austauschbarkeit. Allerdings kann auch jede Hauptversion seine eigene Version potenziell jedes Paketmoduls haben. Feature-Prototypen sind das Gegenstück zu den funktionalen Prototypen. Es sind Experimentierbaukästen, um einzelne Nutzerfeature zu entwickeln. Hier dokumentiere ich auch, warum ich mich für die derzeitige Form des Features entschieden habe und nicht für seine Alternativen, die ich auch probiert habe. Das Erstellen der Hauptversion ist meist nicht mehr als das Zusammenkopieren mehrerer Feature-Prototypen. Wobei es natürlich öfters vorkommt, dass Quellcode zwischen den einzelnen Phasen nicht einfach nur kopiert werden kann, sondern immer wieder angepasst und manchmal sogar umgeschrieben werden muss. Wie erwähnt, halte ich das für unvermeidbar, denn ich glaube, bevor wirklich guter Code entsteht, muss man ihn mindestens einmal umschreiben. Zu den Hauptversionen sei noch gesagt, dass sie die gleichen Pakete und die gleiche Abstraktion wie die endgültige Ausbaustufe enthalten, nur halt in abgespeckter Form. CP beinhaltet auch einige sehr strenge Code-Regeln, die mir helfen, weniger über Details nachdenken zu müssen. Dazu gehört als erstes, Abstraktionsebenen, also Klassen, richtig zu benutzen. Aber dazu habe ich hier noch einen kleinen Vortrag gehalten, der auch im Programm zu finden ist. Weiterhin finde ich es wichtig, dass die einzelnen Dateien eine feste Struktur haben. Das bedeutet, die Dokumentation hat ihren festen Platz. Die Hilfsfunktionen haben ihren festen Platz. Die öffentlichen Funktionen haben ihren festen Platz. Und ich versuche es möglichst kurz zu fassen. Meist braucht es schon einen sehr guten Grund, damit eine Datei länger als 100 oder 120 Zeilen werden darf. Scheinbar widersprüchlich dazu versuche ich großzügig mit Kommentaren zu sein. Ich dokumentiere den Zweck und die beabsichtigten Eigenschaften einer Klasse, manchmal auch die Daten, die durch sie passieren. Aber auch einzelne Methoden oder Codeblöcke, die nicht selbsterklärend sind, dokumentiere ich. Dies sind eigentlich Code-Smells, die schon Hinweis darauf sind, dass hier irgendetwas nicht optimal ist. Aber es ist mir schon oft passiert, dass ein besserer Variablennamen, ein besserer Funktionsname oder auch einfach nur ein besserer Algorithmus mir einfällt, wenn ich mir meine eigenen Kommentare dazu nochmal durchlese, weswegen es sehr nützlich ist, war, sie aufgeschrieben zu haben. Namensgebung ist sowieso ein ganz großes Thema für mich, denn gute, sprechende Namen zu finden, die Konzepte genau wiedergeben, ist für mich eine der wichtigsten Eigenschaften von gutem Quellcode. Wichtig ist auch dabei für mich, keine künstlichen Kommunikationshürden einzuführen. Damit meine ich, dass man sich frühzeitig auf bestimmte Namen für bestimmte Konzepte einigt und diese dann konsequent verwendet, in Variablennamen, Subroutinen und Klassennamen und auch in der Dokumentation, so dass man sich sehr schnell zurechtfinden kann. Aber wie gesagt, das sind nur Vorschläge. Jeder muss selber herausfinden, was für ihn funktioniert und warum. Die Folien zu diesem Vortrag findet ihr auf lichtkind.de/Vortrag. Und auf der vorletzten Folie, wie ihr seht, die Links zu allen Projekten, die ich hier erwähnt habe. Ich danke herzlich für die Aufmerksamkeit.
So, und jetzt bin ich auch tatsächlich dabei. Genau, vielen Dank für den interessanten Vortrag, der ja einen großen Überflug über die verschiedenen Sachen, die verschiedenen Softwareentwicklungsansätze
gebracht hat. Die Frage hatte ich auch schon im Chat gestellt. Der Unterschied zwischen Tests für einzelne Modulfunktionen und Tests, die eher End-to-End sind, für das Test-Driven Design, ist der tatsächlich interessant oder ist das eher nur eine Spielart oder Definitionsart?
Das Test-Driven Development ist nach meinem Verständnis. Also ich habe ja schon Kritik daran formuliert, weil ich mache es ja selber nicht so aus den Gründen, die ich ja gesagt habe. Aber so wie ich das in den Büchern gelesen habe, wird da nicht unterschieden zwischen den Endfeatures oder schreibe ich nur eine Bibliothek. Es geht halt darum, dass ich halt zuerst den Test schreibe, damit ich weiß, wogegen ich schreibe. Ja. Und das ist das Grundprinzip. Und die Unterschiede hast du ja nur, wenn du beim V-Modell oder Ähnlichen hast, wenn du halt dann später integrierst, dass praktisch in der Reihenfolge zu einem Test abläufst, oder dass man dann bestimmte Phasen hat, in denen dann ein Projekt zusammengesetzt hat, wenn man ein Release hat. Aber ansonsten sehe ich da keinen Unterschied.
Okay, ja. Dann hatte der Sören gefragt, dass du Lean abgrenzt von Agil, also dass Lean nicht als agil gilt. Was sind da nochmal die Unterschiede, die formalen zumindest, zwischen Lean und Agil, also Agile?
Ehrlich gesagt ist da Ovid wesentlich kompetenter, weil der macht das, ist sein tägliches Brot. Zum Glück habe ich seine Vorträge gesehen und kann das nachplappern, was er gesagt hat. Agil bedeutet von der Grundbedeutung, dass ich mich auf Veränderungen einstelle und damit gut klarkomme. Und Lean kommt eigentlich mit einem zu viel an Änderungen überhaupt nicht klar, weil das ist Programmieren. Und wenn dann die Änderung kommt, dann muss ich wieder alles umschmeißen. Ja, und darin unterscheiden die sich erheblich.
Ja, war mir nicht so ganz klar, wobei Scrum die Führung unklar ist, oder du hattest erwähnt, dass es da Führungskonflikte gibt. Der Sören hat gemeint oder hatte das dann auch nochmal ergänzt, dass es da um Konflikte zwischen dem Scrum-Team und dem Scrum-Master geht. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, natürlich. Ich habe dazu auch Artikel gelesen und das, was ich an offiziellen Beschwerdebriefen im Internet gefunden habe von Leuten, die halt bei denen Scrum halt furchtbar schiefgelaufen ist und bei denen solche Konflikte gab, da lag es, so wie ich das rauslas, immer an persönlichen Defiziten. Dass jemand, obwohl er die Autorität hat, sich einfach nicht durchsetzt und sich unterbuttern lässt. Dass du einen Scrum Master hast oder einen Product Owner, der dann halt als Fußmatte dasteht und das alles abwinkt und dann nicht seine Rechte einfordert. Ja? Und das ist halt, wenn es verschiedene Kompetenzen gibt. Die verschiedenen Kompetenzen wurden ja mit einer bestimmten Absicht verteilt, damit es dann einen Ausgleich gibt und Verhandlungen. Aber du brauchst auch den passenden Charaktertyp für Leute, die dann das auch aushandeln und ausfechten. Ja, und das hat halt auch nicht jeder. Und ich denke mal, das ist ein Hauptproblem bei dem Ganzen.
Genau. Eine Frage vom Rolf war noch, gibt es die Slides irgendwo? Aber das hast du ja dann mit dem letzten, mit der nicht letzten Folie. Genau. Ja, das waren die Fragen. Ich gucke jetzt gerade noch mal rüber im Chat. Sehe ich auch weiter keine Fragen mehr. Dann nochmal herzlichen Dank, Herbert.